In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Bolz. Sein Thema: Vater Staat und das Geschäft mit der Sorge.
Als hätte die DDR einen späten ideologischen Sieg errungen, predigen die meisten Politiker heute ganz selbstverständlich die Verstaatlichung der Kinder. Denn Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Ganztagsschulen sind nicht als Hilfestellung für notleidende Eltern, sondern als neue familienpolitische Norm konzipiert. Die Schule wird zum Kinderbetreuungszentrum, in dem die Kinder nicht primär lernen sollen, sondern integriert werden. Der Philosoph Karl Jaspers hat daran schon vor 70 Jahren die geistige Situation unserer Zeit abgelesen. Ich zitiere: Statt die öffentliche Erziehung als Erweiterung der häuslichen aufzufassen, wird sie zur wesentlichen. Und das Endziel ist sichtbar, die Kinder den Eltern vorzunehmen, um sie zu Kindern allein des Ganzen zu machen. So Jaspers. Wenn eine Familie in ärmeren Milieus zusammenbricht, tritt der Wohlfahrtsstaat unmittelbar an die Stelle des Vaters. Das heißt, er verschiebt die finanziellen Lasten vom fehlenden Vater auf den Steuerzahler. Die Mutter-Kind-Beziehung braucht besonderen Schutz. Die Sexualbeziehung der Eltern und die sie begleitenden Leidenschaften sind dafür nicht stabil genug. Früher hat der Ernst der Ehe die nötige Stabilität gewährleistet. Seit der Sinn für den Sinn der Ehe schwindet, schützt nur noch der Wohlfahrtsstaat. Und wie stets bei wohlfahrtsstaatlichen Leistungen muss man damit rechnen, dass der Versuch, den Opfern zu helfen, das Verhalten reproduziert, das solche Opfer produziert. Wer lange wohlfahrtsstaatliche Leistungen bezieht, läuft Gefahr, eine Wohlfahrtsstaatsmentalität zu entwickeln. Von Kindesbeinen an gewöhnt man sich daran, von staatlicher Unterstützung abzuhängen. Und je länger man von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen abhängig ist, desto unfähiger wird man, für sich selbst zu sorgen. Das Familiäre wird heute zur Angelegenheit formaler Organisationen. Wohlfahrtsstaatliche Leistungen verringern die Kosten unehelicher Kinder und ermutigen die Frauen, auf einen Haushalt mit dem Vater ihrer Kinder zu verzichten. Und umgekehrt fühlen sich Väter weniger verantwortlich für ihre Kinder. Diese Entlastung von Verantwortung geht Hand in Hand mit der Sentimentalisierung der familiären Beziehung. Gerade weil die Verwaltung zunehmend den Vater ersetzt, wird Vatersein zum freischwebenden Gefühlswert. Dass die Schule vor allem als Sozialagentur verstanden wird, hat natürlich einen ernstzunehmenden geschichtlichen Hintergrund. In den USA den Rassismus, in Deutschland den Nationalsozialismus. Gerade deshalb darf man sich nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass die Schule von sozialen Zielen zu Lernzielen zurückfinden wird. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder in private oder doch wenigstens in konfessionsgebundene Schulen. Gesamtschulen wollen ja Differenzierung ohne Auswahl und Unterscheidung. Das geht aber nicht. Und weil man die Information der Selektion scheut, ruft man nach Beratung. Die Schule heute ist einerseits Schmelztiegel für Immigranten, andererseits Dienstleister für eine Art Outsourcing des Familiären. Die Sorge um die Kinder kann man dort gleichsam mieten. Auch über Kinderkrippen liegt ein positives Tabu. Es ist politisch unkorrekt, auf die Ergebnisse von Kinderpsychologen und Hirnforschern hinzuweisen, die immer wieder betonen, wie bedeutsam intensive Eltern-Kind-Beziehungen im frühen Lebensalter sind. Man darf nicht fragen, wie groß das Risiko einer langen Abwesenheit der Mutter ist. Man darf nicht fragen, ob ein professionelles Als-ob der Liebe zum Kind ausreicht. Hinter diesem Tabu stehen massive wirtschaftliche Interessen. Fürsorge ist zur Ware geworden. Bei den Ältesten genauso wie bei den Jüngsten. Längst wachsen die Märkte der Fürsorge. und wie man die Alten in Altersheime, die natürlich nicht mehr Altersheime heißen dürfen, abschiebt, so schiebt man die Kinder in die Kindertagesstätten ab. Das zeigt deutlich, dass Kindererziehung heute einen ähnlichen Status wie sogenannte niedrige Hausarbeiten hat. Man überlässt sie am liebsten jemand anderem. Dieser Sachverhalt wird im Allgemeinen durch das Lob dessen verdeckt, der die Arbeit der Sorge tut, die man selbst auf keinen Fall leisten möchte. So enthusiastisch wie früher Männer ihre Ehefrauen als wunderbare Mütter gelobt haben, so loben heute berufstätige Mütter ihre Babysitter und Tagesmütter über den grünen Klee. Mit diesem Lob stellt man sicher, dass die Sorge um das Kind nicht auf einen selbst zurückfällt. Denn alles läuft ja bestens. Eine Mutter, die erwerbsmäßig arbeitet, muss natürlich die Meinung vertreten, dass Kinder nicht durch die eigenen Eltern erzogen, betreut und geliebt werden müssen. Die kinderpsychologische Grundthese lautet dann, es gibt einen funktionalen Ersatz für die Eltern. Dass es eine große Nachfrage nach dieser Art von wissenschaftlicher Beruhigung gibt, leuchtet unmittelbar ein. Denn eine Mutter, die ganztägig berufstätig ist, kann schlecht die Meinung vertreten, damit ihren Kindern zu schaden. Natürlich gibt es nach wie vor Eltern, die ihren natürlichen Neigungen folgen, die eigenen Kinder mehr zu lieben als alles sonst. Und solche Eltern lassen sich das sehr bestimmte Gefühl nicht ausreden, dass keine Serviceleistung der Sorge die emotionalen Ressourcen bereitstellen kann, die ein Kind zu seiner Reifung braucht. In diesem Gefühl können Sie sich auf die Erkenntnisse von Anthropologen wie Lionel Tiger stützen. Der hält die soziale Kompetenz reifer Erwachsener für das Produkt einer langen, behüteten, tief emotional gebundenen Kindheit. Die Frage lautet also zunächst einmal, ob man heute überhaupt noch eine bestimmte Frage stellen darf, nämlich die Frage, ob es gut für die Kinder ist, wenn der Staat ihre Mütter ermuntert, erwerbstätig zu werden. Die von einigen Psychologen aufgestellte These, Kinder würden durch die lange Abwesenheit ihrer Mutter beschädigt, hat jedenfalls Debatten angestoßen, die man nur wütend nennen kann. Um dieser Kontroverse mehr Struktur zu verleihen, wäre es sinnvoll, mit dem ehemaligen amerikanischen Arbeitsminister Robert Reich zwischen Custodial Care und Attentive Care zu unterscheiden. Zu Deutsch ist es der Unterschied zwischen der Aufsicht durch eine Pflegeperson und der liebenden Aufmerksamkeit oder wie man heute gerne sagt, Achtsamkeit, die Kindern nur von Eltern zuteil werden kann. Damit hier kein Missverständnis entsteht. Tagesmütter, Kitas, Horte und Ganztagsschulen bieten zweifellos verlässliche Betreuung. Aber man kann von solchen Einrichtungen natürlich nicht Liebe, Behutsamkeit und Zärtlichkeit erwarten. Den wohlfahrtsstaatlichen Arrangements fehlt die Gefühlsbasis. Die Kinder werden hier im Wesentlichen wegorganisiert. Man wird deshalb in Zukunft immer häufiger bei Kindern auf ein doppeltes Aufmerksamkeitsdefizit stoßen. Es fehlt ihnen an Aufmerksamkeit, das heißt dann einmal, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit zum Beispiel für schulische Aufgaben aufbringen können. Zum anderen heißt es, dass sie an einem Mangel an persönlicher Zuwendung leiden. Und es liegt natürlich nahe, zwischen beiden Formen des Aufmerksamkeitsdefizits einen Zusammenhang zu vermuten. Natürlich müssen arbeitende Mütter schon aus Gründen der Selbstachtung derartige Zusammenhänge leugnen. Hierbei bedienen sie sich einer eleganten Rationalisierungsstrategie. Wer sein Kind einen großen Teil des Tages in Betreuungseinrichtungen wegorganisiert, kann sagen, dass das Kind den Kontakt mit Kindern im gleichen Alter braucht. Man kann rhetorisch sogar noch einen Schritt weitergehen und das Desinteresse am kleinen Kind dadurch rationalisieren, dass man seine große Unabhängigkeit lobt. Mit anderen Worten, die arbeitende Frau, die nicht mehr Übermutter sein kann oder will, erfindet zur Selbstentlastung das Überkind. Und die Political Correctness springt ihr sogleich mit einer wunderbaren Sprachschöpfung bei. So gibt es in Amerika keine Schlüsselkinder mehr, sondern Children in Self-Care, zu Deutsch sich um sich selbst sorgende Kinder. Wir können daraus schließen, was Kinder brauchen, ist immer das Bild von dem, was Kinder brauchen, das die Eltern brauchen, um ihren Lebensstil zu rechtfertigen. Den Märkten der Fürsorge entspricht präzise die Soap im Fernsehen. Die bietet uns allabendlich die Familie als Konfektionsware. Früher hat die Familie Familienleben produziert. Heute konsumiert sie das Familienleben als Fernsehunterhaltung. Es geht hier also um eine sowohl inhaltliche als auch habituelle Ersetzung der Familie. Ironischerweise gilt das auch für Haushalte, die noch von Familien bestritten werden. Fernsehen entspannt nämlich und stabilisiert damit die Familie. Diesen Effekt erreicht das Fernsehen gerade dadurch, dass es familiäres Zusammenleben, das ja stets konfliktreich ist, eindämmt. So erbringt das Fernsehen die paradoxe Leistung, Familien zusammenzuhalten, indem es die Familienmitglieder voneinander trennt. Man sitzt zu zweit oder allein etwa beim Abendessen schweigend vor dem Fernseher und schaut einer Familie zu, die sich streitet, lacht und liebt. Solche Sendungen funktionieren also ähnlich wie Fertiggerichte, Therapie, Berater, Kindertagesstätten und Nachhilfelehrer. Sie alle stellen eine Vermarktung von Familienfunktionen dar. Man muss kein Soziologe sein, um die Folgen dieser Entwicklung weltweit zu beobachten. Pazifismus, Feminismus, Weltmoral und die Religion der Solidarität sind nur verschiedene Formen desselben Prozesses. Das Familiäre löst sich von der Familie ab. Deutschland ist hier deshalb führend, weil das spezifisch deutsche Tabu über die Nation zu einem Kurzschluss zwischen Familiärem und Menschheit führt. Man könnte von einer Feminisierung der Öffentlichkeit sprechen. We are family, hieß ein Slogan der Techno-Generation. Die Menschheit als Familie. Der Philosoph Arnold Gehlen hat diesem feministischen Geschichtszeichen in seinem Buch über Moral und Hypermoral die nötige historische Tiefenschärfe gegeben. Ich zitiere: Parallel zu der unmessbaren Verbreitung des Verkehrs über die Welt hin und unter Ausnutzung der weiten Friedensräume innerhalb der Imperien hat sich auch das Familienethos symbiotischer Friedlichkeit erweitert, wobei es in nachantiker Zeit zunächst durch das Tor religiöser Vorstellungen einzog, sich aber seit dem 18. Jahrhundert ablöste, um nun mit dem Masseneudämonismus eine neue Legierung einzugehen. So Gehlen. Thank you. Die Dynamik der menschenfreundlichen sozialen Bewegungen erklärt sich daraus, dass sich der Mutterinstinkt von der konkreten Familie abgelöst hat und sich nun großräumig organisiert. Vor allem Intellektuelle genießen das Rousseau-Syndrom. Man sorgt sich um die Erziehung und das Wohlergehen der Kinder im Allgemeinen und ignoriert die konkreten eigenen. In seinem großartigen Roman »The Bleak House« hat Charles Dickens dieser teleskopischen Menschenfreundlichkeit mit Miss Jellyby ein literarisches Denkmal gesetzt. Und dass dieser Typus heute lebendiger denn je ist, machte auch Caroline Links sehr gelungene Verfilmung von Erich Kästners Pünktchen und Anton deutlich. Pünktchens Mutter sorgt sich um die notleidenden Kinder in der Ferne und vernachlässigt das eigene. In solcher Fernethik genießen die Erben Rousseaus heute ihr gutes universalistisches Gewissen. Seit den 60er Jahren kann man hören, emanzipierte Frauen wollen weder Hausfrau noch Sexualobjekt sein. Das klingt gut, doch emanzipierte Sexualität widerspricht der dauerhaften Paarbindung. Und dass Kinder genau daran leiden, ist eines der größten Tabus unserer Zeit. Mit größtem Nachdruck besteht die Political Correctness darauf, dass die Familienstrukturen keinen wesentlichen Einfluss auf das Wohlergehen der Kinder haben. Doch diese These verträgt sich schlecht mit immer wieder bestätigten Befunden der empirischen Sozialforschung. Diese Befunde zeigen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen alleinerziehenden Müttern, Armut, schlechter Schulausbildung und Drogengebrauch gibt. Und, so bemerkte der berühmte Politikwissenschaftler Francis Fukuyama mit feiner Ironie, auch die raffinierteste Statistik wird es schwer haben, die Kausalitätsketten zu zerreißen, die diese Phänomene miteinander verknüpfen. Die sexuelle Orientierung wird heute betrachtet wie die freie Wahl des Konsumenten. Das macht deutlich, dass der spezifisch moderne Geist der Wahlfreiheit auch die intimsten Lebensbereiche durchdrungen hat. Die freie Wahl des Partners macht aber die Intimbeziehung zum Risiko. Früher hat man es durch Passion verdeckt. Heute verzeitlicht man es. Die Wortschöpfung Lebensabschnittspartner, die wir einer unheiligen Allianz von Political Correctness und Bürokratendeutsch verdanken, bringt das perfekt auf den Begriff. Wir haben es hier mit Beziehungen zu tun, die offenbar gerade durch ihre Begrenztheit attraktiv sind. Lebensabschnittspartner heißt, die Beziehung ist durch spätere Entscheidung änderbar. Mit diesem spezifisch modernen Sachverhalt machen uns ja auch das Curriculum der Schule, das positive Recht oder das politische Programm einer Partei vertraut. Lebensabschnittspartner führen eine Ehe als ob nicht. Und das ist durchaus zeitgemäß. Wir leben länger und lieben kürzer. Ob es sich um den Job, Klamotten oder den Ehepartner handelt, wir wollen alles nur auf Zeit. Im Extremfall verwandelt sich das Leben in eine permanente Bewerbung um Jobs und ein ständiges Schaulaufen auf dem Partnermarkt. Und wer die Optionen Kinder oder Karriere abwägt, lernt rasch: Kinder machen mich auf dem Heiratsmarkt weniger begehrenswert. Karriere macht mich begehrenswerter. Je weniger Kinder man hat, umso leichter lässt sich die Ehe auflösen und umso einfacher ist es für die Geschiedenen, neue Partner zu finden. Schon das zweite Kind reduziert die Chance für eine zweite Ehe dramatisch. Deshalb orientiert sich der karrierebewusste Lebensabschnittspartner eher am Modell des puritanischen Lebensgefährten als an dem der romantischen Liebe. Denn nur wenn sich durch die Liebe der eigene Status nicht ändert, kann man ungestraft romantisch sein. Kulturkritiker meinen, dass wir aus Mangel an Liebe konsumieren. Umgekehrt wird aber auch das Liebesleben selbst als eine Form des Konsums erkennbar. Die sexuelle Wahl ist eine Form von Marktwahl. Mit anderen Worten, die sexuelle Orientierung wird heute betrachtet wie die freie Wahl des Konsumenten. Und da muss man eben nur heute etwa an das Selbstbestimmungsgesetz denken. Früher lebten Männer und Frauen zusammen, aber nach unterschiedlichen Regeln. Heute gelten für Männer und Frauen dieselben Regeln, aber sie leben nebeneinander her wie Parallelen, die sich eben nicht kreuzen. Ende des 19. Jahrhunderts war es für den Soziologen Emil Dürkheim noch selbstverständlich, dass Mann und Frau sich suchen, weil sie sich unterscheiden. Die Energie der Beziehung verdanke sich gerade der Unähnlichkeit der Naturen, die sie vereint. Heute dagegen schreibt unsere Kultur Männern und Frauen vor, Partner oder Kumpel zu sein. Ein mächtiges Tabu liegt über dem magischen Unterschied. So transformiert sich die Ehe vom Sakrament über die Wahlverwandtschaft zum vertraglich geschützten Arrangement von Lebensabschnittspartnern. Sofern man die juristische Form überhaupt noch bemüht, resultieren zwingend Kettenehen. Sie sind längst kein Ausdruck des Scheiterns mehr, sondern als sukzessive Polygamie ein deutlicher Ausdruck von Macht. Man hat eine nach der anderen. Bei bedeutenden Politikern und populären Medienstars erwartet man diesen Lebensstil geradezu. Jede Emanzipation hat bekanntlich ihren Preis. Den Preis für die Emanzipation der Frauen zahlen die Kinder. Deshalb werden diese zum zentralen Thema der staatlichen Sorge. Nun war es bisher so, dass Kinder, die in die Schule gekommen sind, die erste Erfahrung von Systemdifferenzierung gemacht haben, hier die Familie und dort die Schule. Heute ist es anders. Kinder, die zu Hause die Erfahrung Familie gar nicht mehr machen, bekommen die Schule als eine synthetische Familie der Wohltätigkeit verabreicht. Dort predigt man den Kindern den Wert der Beziehung an sich, statt der konkreten Bezugsperson. Man nennt das gerne auch soziales Lernen. Der Verschiebung von der geliebten Person zur abstrakten Beziehung entspricht genau, dass sich die Pädagogen nicht mehr als Vorbilder, sondern als Beziehungsarbeiter verstehen. Und abends zu Hause treffen die Kinder dann auf moderne Eltern, die sich ihnen anpassen, statt sie zu erziehen. Die Eltern-Kind-Beziehungen werden gleichsam demokratisiert und Autoritätsfragen in der Familie zur Verhandlungssache. Kinder früh zur Selbstständigkeit zu erziehen, ist die Ausrede, mit der Eltern ihre Schuldgefühle betäuben. Deshalb sind sie so empfänglich für das neue Ideal, das von den erfolgreichen Kinderbüchern unserer Tage zelebriert wird. Kinder, die keine Eltern brauchen. Dass Kinder ohne Eltern auskommen müssen, ist eine Grundfigur der Kinderliteratur. Das weiß jeder, der Tom Sawyer, Pippi Langstrumpf oder Harry Potter kennengelernt hat. Aber nur im Roman ist das so abenteuerlich. Man könnte deshalb fragen, an wen diese Bücher eigentlich adressiert sind. Die Botschaft der meisten aktuellen Kinderbücher entlastet die Eltern. Die Kinder kommen ohne euch prima zurecht. Und soweit Eltern in den Romanen noch vorkommen, werden sie von den Kindern gerettet oder weinen sich an ihren Schultern aus. Ein Verlag wirbt von Kindern, die gut alleine klarkommen. Beziehungsweise Bücher über Kinder, die auch ohne Eltern gut klarkommen. Dazu passen natürlich auch die psychologischen Ratgeber, die Eltern beibringen, wie man Kindern beibringt, allein zu Hause zu bleiben. Ein gewisser Kevin ist hier stilbildend geworden. All das ist modern und wohl unwiderruflich. Aber gerade deshalb muss man fragen, wie hoch der Preis dieser Modernität ist. Was haben wir durch den Abschied von der klassischen Familie, der traditionellen Ehe und dem bürgerlichen Rollenverständnis von Vater, Mutter und Kind verloren? Familie macht menschlich. Der Soziologe René König hatte geradezu von der zweiten Geburt des Menschen in der Familie gesprochen. Nur hier bildet sich die Persönlichkeit. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, sondern um die Geburt der Persönlichkeit aus dem Geist der Familie. Das lässt natürlich all diejenigen kalt, die den Wert einer Kultur nicht am Glück der Leute, sondern am Niveau der Werke ablesen. In der Geschichte des Fortschritts erscheint die Familie nur als Kraft der Trägheit. So heißt es bei Arnold Gehlen, ich zitiere, ungeachtet des hohen Wertes des familiären Ethos und der Stabilität der Institution Familie, muss doch gesagt werden, dass sie niemals der Ort eines bedeutenden Fortschritts gewesen ist. Jede große neue Weltbewegung hat sich gegen den Familiengeist durchsetzen müssen. So Gehlen. Immerhin räumt er dem Familienethos einen hohen Wert ein. Kann man das konkretisieren? Erstaunlicherweise hat gerade die kritische Theorie der Frankfurter Schule die wärmsten Worte für dieses Familienethos gefunden. Das Schuloberhaupt Max Horkheimer ist den meisten ja nur als Kritiker des autoritären Charakters bürgerlicher Kleinfamilien bekannt. Aber gerade er preist in der mütterlichen Sorge den Willen zum Glück des anderen, also den Vorschein menschenwürdiger Lebensverhältnisse. Und sein Schüler Jürgen Habermas würdigt die Humanität der intimen Beziehung der Menschen als bloßer Menschen im Schutz der Familie, als Ursprungsphänomen moderner Humanität überhaupt. Wie ist das zu verstehen? Familien bilden die Welt der akzeptablen Ungleichheit. Es werden freiwillig Opfer gebracht. Kinder aufzuziehen und eine Ehe zu führen, erfordert aus der Perspektive einer Kosten-Nutzen-Kalkulation irrationale Opfer. Die größten Vorteile starker Familienbindungen kommen nämlich meist nicht denen zugute, die die größten Verpflichtungen auf sich nehmen. Das lässt sich wohl nur kulturanthropologisch und evolutionstheoretisch verstehen. Auch wenn unsere politische Korrektheit davon nichts wissen will. Bei allem, was die Familie betrifft, ist der Hinweis auf Biologisches nämlich skandalträchtig. Das gilt für das Verhältnis von Mann und Frau genauso wie für das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern. Wer Partnerschaft aus der biologischen Sexualdifferenz erklärt, beleidigt die emanzipierten Frauen. Wer Elternliebe biologisch erklärt, kränkt all diejenigen, die Kinder adoptiert haben oder Stiefeltern sind. Ohne Rückgriff auf biologische Gründe ist aber kaum zu verstehen, warum Eltern in der Regel so geduldig und großzügig sind. Warum sie geben, ohne zu bekommen. Warum sie die maßlosen Ansprüche ihrer Kinder ertragen. Und vor allem, warum Eltern die Opfer, die sie für ihre Kinder bringen, für niemand anderen bringen würden. Vor 70 Jahren war es der große Ökonom Frank Knight, der noch ganz selbstverständlich sagte, dass die Gesellschaft nicht aus Individuen, sondern aus Institutionen bestehe und dass die Familie in ihrer Bedeutsamkeit für die Gesellschaft allen anderen Institutionen überlegen sei. Knight hat deshalb auch vorgeschlagen, den Begriff Individualismus durch Familismus zu ersetzen. Das Eigeninteresse einer Familie im Verhältnis zu anderen Familien sei größer als das Eigeninteresse eines Individuums im Verhältnis zu einem anderen. Und der Egoismus der Eltern beziehe sich mehr auf die eigenen Kinder als auf sich selbst. Thank you. Familie hat ihre moderne Gestalt durch Schrumpfungsprozesse gewonnen. Die über die Binnensphäre der Intimität hinausreichenden starken Familienbindungen stehen der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft im Weg. So verliert die Familie in der modernen Welt immer mehr politische, wirtschaftliche und pädagogische Funktionen. Sie ist nicht mehr der Schutz- und Herrschaftsverband, aber auch nicht mehr Produktionseinheit im Wirtschaftsprozess. Seit jeder Einzelne in der modernen Gesellschaft Gegenstand permanenter öffentlicher Sorge geworden ist, dringt der Staat immer tiefer in die Privatsphäre vor. Er sorgt für das Existenzminimum, für Wohnung, Arbeit, Gesundheit, Erziehung und für ein gesichertes Alter. In gewisser Weise, bemerkt Jürgen Habermas sehr treffend, wird also auch die Familie, dieser private Rest, durch die öffentlichen Garantien ihres Status entprivatisiert. Was auch die Verächter des Familienlebens neidvoll anerkennen müssen, ist die Tatsache, dass Familien verlässlich Gefühle produzieren. Diese Gefühle gelten aber nur wenigen und auf kurze Distanz. Man darf deshalb nicht erwarten, dass die Fähigkeit, große Gefühle zu empfinden, von der Gesellschaft honoriert wird. Eher lässt sich umgekehrt sagen, dass Gefühlsschwäche der modernen Welt besser angepasst ist. Je emotionaler man nämlich an eine Sache herangeht, umso geringer wird die eigene Mobilität und Flexibilität. Mit anderen Worten, Familiengefühle sind unmodern. Sie akzeptieren zum Beispiel keinen Geldverkehr zwischen den Mitgliedern. Stattdessen sind Sorge, Nepotismus und bedingungslose Hilfsbereitschaft typisch für Familien. Wenn sie also in der modernen Gesellschaft überleben wollen, müssen sie den Widerstreit von Liebe und Geld, von persönlichen und unpersönlichen Verpflichtungen managen. Das Problem der Erziehung besteht im Wesentlichen darin, Geld und Liebe ins Verhältnis zu setzen. Denn Häuslichkeit und Gewinnstreben sprechen unterschiedliche Sprachen. Modern tritt an die Stelle des Hauses der Markt. Die Familie muss sich heute also im Blick auf den Markt und den Staat verstehen. Sie hat es nicht nur mit der Liebe der Ehegatten, Eltern und Kinder, sondern auch mit dem Geld der Wirtschaft und mit der Macht der Politik zu tun. Nun kann man ja niemanden einen Vorwurf machen, dass er seine Zeit zumeist dem widmet, was hoch bewertet wird, also dem, wofür Geld bezahlt wird. Aber deshalb leidet die Intimität der Familie an einer permanenten Zeithungersnot. Doch auch hier hilft die Political Correctness mit einer genialen Wortprägung weiter. Dass Eltern keine Zeit mehr füreinander und für ihre Kinder haben, soll durch Quality Time kompensiert werden. Niemand Geringeres als Ursula von der Leyen hat diesen Begriff in Deutschland populär gemacht. Gemeint ist, man konzentriert seine Liebe auf wenige, sehr intensive Minuten der ungestörten Zuwendung. Das soll offenbar genauso funktionieren wie das Powernapping für diejenigen, die zu wenig Zeit haben, um schlafen zu gehen. Wie für Flugzeuge gibt es heute Timeslots für Zärtlichkeit. Ich empfehle allen, die nach einer Theorie suchen, mit der man diese Entwicklungen besser begreifen kann, den Aufsatz des Soziologen Mark Granovetter über die Stärke schwacher Bindungen. Diese bewusst paradoxe Formulierung soll Folgendes zum Ausdruck bringen. Je intimer eine Beziehung ist, desto weniger informativ ist sie. Man kann die Stärke einer Bindung an Zeitaufwand, emotionaler Intensität und Wechselseitigkeit ablesen. Freundschaft ist eine starke Bindung, Bekanntschaft ist eine schwache. Nun darf ich mir aber von Bekannten mehr Informationen versprechen als von Freunden, denn diejenigen, mit denen ich nur schwach verknüpft bin, bewegen sich auch in Kreisen, zu denen ich keinen Zugang habe. Umgekehrt bietet Intimität zwar das Maximum an Motivation, aber ein Minimum an Information. Starke Beziehungen wie das Vater-Sohn-Verhältnis, die Ehe, aber auch die enge Freundschaft haben keine Strukturlöcher, in die sich das Neue, die unternehmerische Idee oder Innovation einnisten könnte. Deshalb schließen sich Intimität und Effizienz aus. Wenn man das einsieht, kann man sich fragen, ob die Familie gesellschaftlich effektiver wird, wenn die Bindungen zwischen ihren Mitgliedern schwächer werden. Dass dies geschieht, ist unzweifelhaft und leicht zu begründen. Insgesamt kann man sagen, dass der soziale und technische Fortschritt die Familienbande schwächt. In der modernen Welt sind wir mobiler denn je, haben mehr Geld, bessere Versicherungen und eine bessere Gesundheitsfürsorge. All diese unbezweifelbaren Fortschritte in der Lebensqualität vermindern aber zugleich den Anreiz, in engere Familienverbindungen zu investieren. Man hat die Eltern, Kinder und Verwandten nicht mehr so nötig wie früher. Ja, oft fallen sie zur Last. Die Bindung der Eltern an ihre Kinder lockert sich, wenn sich die Eltern von ihren Kindern keine Unterstützung im Alter mehr erwarten. Die Eltern haben dann nämlich kein gesteigertes Interesse mehr daran, ihren Kindern Dankbarkeit und Schuldgefühle anzuerziehen. Familien werden einem Netzwerk schwacher Bindungen umso ähnlicher, je selbstverständlicher Scheidungen und Stiefelternschaften werden. Scheidungskinder verlieren zwar ein paar sehr starke Bindungen, gewinnen aber viele schwache Bindungen hinzu. Für Soziologen und Netzwerktheoretiker ist das offenbar ein guter Tausch. Heute übergreifen die Familien nur noch selten den Generationenzusammenhang. Damit verändert sich unser Verhältnis zur Verwandtschaft radikal. Für viele ist sie nur noch ein Störgeräusch, das nur deshalb nicht allzu ärgerlich wird, weil die Verwandten knapp werden. In Zukunft haben nämlich die Bürger der westlichen Welt immer weniger Brüder, Onkel und Ähnliches. Gleichzeitig wird es aber möglich, dass 4 oder gar 5 Generationen gleichzeitig leben. Und wir können heute schon beobachten, wie die moderne Gesellschaft darauf reagiert. Das Gefühl der Verwandtschaft löst sich von den konkreten Verwandten ab. Aus Verwandtschaft wird Ideologie oder Therapie. Ich hatte schon betont, dass Familien Gefühle produzieren. Kinder und Geld konkurrieren dabei um die Aufmerksamkeit der Ehepartner. Und um in diesem spröden Jargon der Wirtschaftswissenschaftler zu bleiben, Kinder sind dauerhafte Konsumgüter, die psychische Befriedigung verschaffen. Es gibt eine Menge Güter, die in den Berechnungen des Bruttosozialprodukts nicht auftauchen. Zum Beispiel Zahl und Qualität der Kinder, aber auch die sexuelle Befriedigung, Liebe und Gespräche. Das Faszinierende dieser Familiengüter besteht darin, dass man sie konsumieren kann, ohne damit anderen Haushaltsmitgliedern etwas wegzunehmen. Die Welt der Kinder spielt bei dieser Produktion von Familiengütern natürlich eine Schlüsselrolle. Und wir können analog zur Emanzipation des Familiären von der Familie eine Emanzipation des Kindlichen von den Kindern beobachten. Der Wert des Infantilen lässt sich offenbar jenseits der Welt konkreter Kinder noch viel reiner präparieren. Man hält sich Tiere als Pseudokinder. Diese Pseudokinder haben den Vorteil, dass sie immer babyhaft bleiben, hilfsbedürftig, weich, Objekte der Sorge, Waren auf den Märkten der Sorge. Moderne Menschen verhalten sich zu ihren Haustieren, als ob sie ihre Babys wären. Und es bricht ihnen das Herz, wenn den Kleinen etwas Schlimmes widerfährt. Sie bereiten ihnen Mahlzeiten mit einer Sorgfalt, die Kinder neidisch machen könnte, und abends nehmen sie die süßen Pseudokinder mit ins Bett. Solche Pseudo-Eltern verhalten sich nicht anders als kleine Kinder, die ihre Kuscheltiere mit sich schleppen. Genau dort, wo es an Liebe fehlt, warten Teddy und der Dackel. Die Dienstleistungswelt der Sorge wird in Zukunft immer wichtiger werden. Sie verspricht den Menschen, sie aus einer spezifisch modernen Falle zu befreien. Denn einerseits sehnen sich die Menschen nach der Sorge, andererseits entwerten sie fortschreitend genau die Arbeit, die solche Sorge in der Familie ganz selbstverständlich geboten hat, nämlich die Arbeit der Mutter, der Hausfrau und der treu sorgenden Gattin. In dieser Sehnsucht nach Sorge geht es aber weniger um körperliche Hinfälligkeit als um seelische Notdurft. Es geht um das, was Zoologen soziale Fellpflege nennen. Ob man sich vom Friseur pflegen oder vom Masseur verwöhnen lässt, ob Kinder ihre Puppen und alte Leute ihre Haustiere streicheln, immer geht es um die persönliche Zuwendung von Aufmerksamkeit und Liebe. Diese Märkte der Sorge kann man sich als eine Ellipse vorstellen, die um zwei Brennpunkte konstruiert ist. Zum einen natürlich die Sorge als wirtschaftliche Form der christlichen Liebe. Da geht es darum, liebevoll zu Leuten zu sein, die man nicht liebt. Zum zweiten aber geht es um den Wunsch, sich um jemanden zu sorgen. Seien es nun Haustiere, Flüchtlinge oder die Natur. In der Welt von Wohlstand und Fürsorge wächst der Wunsch, sich um jemanden oder etwas zu sorgen. Traditionell sorgte man sich um die Kinder und die Alten. Das grün gefärbte Bewusstsein sorgt sich um die Natur. Das schlechte soziale Gewissen sorgt sich um die Armen der Welt. Die Unpolitischen, denen Kinder oder Senioren zu anstrengend und soziale oder Umweltprobleme zu komplex sind, sorgen sich um Haustiere. Die Fit-for-Fun-Generation sorgt sich um den eigenen Körper. So wächst der Markt für Symbole der Sorge. Und dieser Wunsch, sich zu sorgen, gründet in dem Wunsch, gebraucht zu werden. Hier passen zwei fundamentale Wünsche wie konkav und konvex zusammen. Was mir fehlt, ist, dass ich jemanden fehle. Und was mir fehlt, ist persönliche Aufmerksamkeit. Bisher durfte man die Erfüllung dieser Wünsche von der Familie erwarten. Denn nur in der bürgerlichen Familie darf ich erwarten, dass sich die anderen für alles interessieren, was mich betrifft. Nur hier werde ich als ganze Person integriert. Doch immer mehr Menschen suchen diese Wunscherfüllung heute auf den Märkten der Sorge. Man weint sich nicht mehr bei der Mutter aus, sondern beim Psychotherapeuten. In Josef Schumpeters Hauptwerk über Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie von 1942 findet sich ein Kapitel Zersetzung. Und dieses Kapitel ist für unser Thema nach wie vor von allergrößter Aktualität. Die bürgerliche Familie löst sich auf, sobald Männer und Frauen die utilitaristische Lektion gelernt haben. Das heißt, alle Handlungen und Lebensverhältnisse nach ihrem Nutzen für die persönliche Glücksmaximierung zu bewerten. Ich zitiere Schumpeter: Sobald Sie in Ihrem Privatleben eine Art unausgesprochener Kostenrechnung einführen, müssen Ihnen unvermeidlich die schwereren persönlichen Opfer, welche Familienbindungen und namentlich Elternschaft unter modernen Bedingungen mit sich bringen, ebenso wie die Tatsache bewusst werden, dass gleichzeitig die Kinder nicht mehr ein wirtschaftliches Aktivum sind. So der Ökonom Schumpeter. Eltern opfern Geld, Bequemlichkeit und eine Fülle von Genussmöglichkeiten. Opfer, die im Licht der rationalen Scheinwerfer moderner Individualität überdeutlich sichtbar werden. Schumpeter betont aber auch den Beitrag, den die Elternschaft an die physische und moralische Gesundheit, an die Normalität, wie wir es auch ausdrücken könnten, leistet. Dieser Beitrag bleibt heute in seiner Alltäglichkeit unterbelichtet. So zeigt die neuere Stressforschung, dass die schmerzliche Erfahrung der Scheidung oder Trennung die Todesrate der Herzkrankheiten extrem ansteigen lässt. Diese Menschen sterben buchstäblich an gebrochenem Herzen. Und umgekehrt ist die Ehe, in der man mit seinen Problemen auf Sympathie rechnen kann, eine unverächtliche Quelle auch geistiger Gesundheit. Wir stehen heute am Ende des von Schumpeter beschriebenen Zersetzungsprozesses und müssen nüchtern konstatieren, Kinder passen einfach nicht in die Welt der modernen Gesellschaft. Und deshalb ist die Gründung einer Familie das moderne Abenteuer schlechthin. Sie ist die riskanteste Entscheidung unter Bedingungen der Ungewissheit. Noch nie war die Frage, wozu Kinder, so schwer zu beantworten wie heute. Es ist nämlich ökonomisch irrational, Kinder aufzuziehen. Denn die Kosten für den Unterhalt der nicht mehr Erwerbstätigen werden kollektiviert. Das Stichwort lautet natürlich Renten. Dagegen werden die Kosten für den Unterhalt der noch nicht Erwerbstätigen privatisiert, also die Kosten der Kinder. Im ökonomischen Gesamtkalkül des Lebens sind Kinder deshalb die größten Fixkosten. Viele Kinder zu haben, ist ein Zeichen von Armut und Reichtum. Mit anderen Worten, Kinder sind der moderne Luxus, den sich immer weniger glauben, leisten zu können. Paradoxerweise werden gerade in der Wohlstandsgesellschaft die Kosten der Kinder prohibitiv hoch. Denn zur Wohlstandsgesellschaft gehört, dass man seinen Konsum aus Reputationsgründen sichtbar macht. Und ein ganz wesentlicher Teil des ostentativen Konsums besteht in einer qualitativ hochwertigen Erziehung und Ausbildung der Kinder. Und zwar bis zum abgeschlossenen Hochschulstudium, ja darüber hinaus. Deshalb sinkt die Geburtenrate mit steigendem Wohlstand. Gerade die Wohlhabenden sehen nämlich in Kindern die Quelle unbestimmt andauernder Kostenbelastungen. Und es geht dabei nicht nur um die direkten Kosten, sondern vor allem auch um die Opportunitätskosten der Kinder. Man verzichtet ja auf andere Möglichkeiten, zum Beispiel Freizeit, und es entgehen einem Einkünfte. Das Problem Familie dreht sich hier um die Frage, ob Kinder Sache des Privatkonsums sind. Anders gefragt, muss man die Haushaltsökonomie nicht endlich wieder in die ökonomische Theorie einbeziehen? Die klassische Ökonomie ignoriert die Haushaltsproduktion. Das hat schon Friedrich List sehr deutlich gesehen. Ich zitiere ihn: Ein Vater, der seine Ersparnisse opfert, um seinen Kindern eine ausgezeichnete Erziehung zu geben, opfert Werte. Aber er vermehrt beträchtlich die produktiven Kräfte der nächsten Generation. Dagegen ein Vater, der seine Ersparnisse auf Zinsen legt, unter Vernachlässigung der Erziehung seiner Kinder, vermehrt um ebenso viel seine Tauschwerte, aber auf Kosten der produktiven Kräfte der Nation. Und noch deutlicher wird List, wenn er sagt: Wer Schweine erzieht, ist ihr ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft. Wer die Scheuklappen der klassischen Ökonomie ablegt, kann aber wissen, dass über die Hälfte der Bruttowertschöpfung in Deutschland unbezahlt erbracht wird, nämlich in Privathaushalten, in der Welt der Sorge. Jeder Haushalt kann als eine kleine Fabrik betrachtet werden, die im Übrigen viel schwerer zu rationalisieren und zu technisieren ist als ein Großbetrieb. Dass wir das aber nicht sehen wollen, hat einen einfachen Grund. Was Frauen im Haushalt und für die Familie tun, zählt nicht als Beitrag zum Reichtum der Nation, weil kein Geld fließt. Und deshalb beobachten wir in der modernen Gesellschaft eine fortschreitende Monetarisierung und Bürokratisierung der Intimität. Ich putze deine Wohnung, koche dein Essen, betreue deine Kinder gegen Geld. Und du tust das Gleiche. Und so erhöhen wir beide das Bruttosozialprodukt. Man zahlt also für Dienste, die früher zum Familienalltag gehörten. Ob dadurch der Reichtum der Nation wächst, darf bezweifelt werden. In jedem Fall aber gibt es mehr Steuerzahler. Es ist tabu, nach der Verträglichkeit von Kinder- und Karrierewunsch zu fragen. Erwerbsarbeit ist der gesellschaftliche Attraktor, der alles andere strukturiert. Deshalb müssen Mütter ohne Zeitverzug dem Arbeitsmarkt zugeführt werden. Und deshalb wird Ganztagsbetreuung zur gesellschaftspolitischen Norm im Umgang mit Kindern. Familienfreundlich heißt dann diejenige Politik, die Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen fördert. Es gibt heute keine allgemein anerkannten gesellschaftlichen Normen mehr, die die Mutter verpflichten würden, als Dauerpflegeperson für das eigene Kind zu sorgen. Und deshalb hat Mutterschaft kein Prestige mehr. Erschwerend hinzu kommt, dass der Staat, der den Frauen Mutterschaftshilfe zukommen lassen möchte, die Mutterschaft eigentlich als Behinderung definieren muss. Denn sonst würde die Hilfe andere Frauen und die Männer diskriminieren. Wie schwierig eine freie Diskussion dieser Sachverhalte ist, wird deutlich, wenn man sieht, dass selbst ein so souveräner Autor wie der Soziologe Friedhelm Neithardt schon Anfang der 70er Jahre zu bewusst umständlichen Formulierungen greifen musste, um die Verpflichtung der Mutter zur Dauerpflegeleistung gegenüber dem eigenen Kind zu begründen. Neithardt meinte damals, die Mutter sei dazu biologisch relativ stark prädestiniert, sozial relativ eindeutig feststellbar und moralisch relativ leicht begründbar, so Neithardt. Selbst zu einer so vorsichtigen Formulierung hätte heute wohl kaum mehr jemand den Mut.
In unserer Reihe Audi Max, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Bolz zum Thema Vaterstaat und das Geschäft mit der Sorge. Diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio auch als Podcast verfügbar.